Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in der Reihe durch den Römerbrief und kommen heute zu Römer Kapitel 5, den Versen 20 bis 21. Ich lese uns den Brief des Paulus an die Römer Kapitel 5, Verse 20 und 21. Hört das Wort des Herrn. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir preisen dich für dein Wort, das uns deinen Sohn offenbart, in dem wir so viel lernen können über dich und über deinen Sohn und über das Heil, das wir in ihm haben. Herr, wir beten, dass du uns jetzt hilfst, dass wir dein Wort recht verstehen. Und dass es Auswirkungen in uns hat, dass wir uns freuen über dein Wort, dass wir uns freuen über deine Gnade, die du uns schenkst in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dass wir heilig leben für ihn. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Nehmt gern Platz. In den letzten Versen hatte Paulus erklärt, dass es im Grunde nur zwei Menschen gibt, die vor Gott die ganze Menschheit repräsentieren. Der erste Mensch, Adam, der von der Erde genommen ist, und der zweite Mensch, der letzte Adam, der vom Himmel ist, der Herr Jesus Christus. Und alle anderen Menschen sind entweder in Adam oder in Christus. Adam und Christus sind die beiden Häupter, die beiden Repräsentanten zweier Menschheitsfamilien. Und entweder gehörst du zu Adam und seinem Geschlecht oder du gehörst zu Christus. Und wenn du zu Adam gehörst, dann wird dir Adams Sünde, die er in Eden tat, zugerechnet, als wäre es deine eigene. Das ist die Erbsünde. Du wirst durch Adams Fall in die Stellung eines Sünders versetzt. Der Tod dringt von Adam bis zu dir durch und herrscht über dich, und du wirst in Gottes Gericht ein Urteil empfangen und in die Verdammnis gehen. Und von Natur aus gehörten wir alle zu Adam. Denn Adam vererbt seine Ursünde an alle seine Kinder, an alle Menschen weiter. Von Natur aus sind alle Menschen verderbte Sünder, Todgeweihte, verdammte Kinder des Zorns. Aber wenn du an Christus glaubst, dann bist du gerechtfertigt. Dann bist du nicht mehr in Adam und stehst nicht mehr unter dem Todes- und Verdammungsurteil, sondern du bist in Christus und bist gerecht vor Gott. Nun steht nicht mehr Adam als dein Repräsentant vor Gott, sondern Christus. Wenn Gott nun auf dich schaut, dann sieht er nicht mehr Adam und seine Sünde, sondern er sieht seinen geliebten Sohn und seine vollkommene Gerechtigkeit. Nun wird dir nicht mehr die Sünde deines alten Hauptes Adam zugerechnet, sondern nun wird dir die Gerechtigkeit deines neuen Hauptes zugerechnet, die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus. Und weil uns diese Gerechtigkeit, diese vollkommene Gerechtigkeit Gottes zugerechnet wird, allein aus Gnaden, ohne irgendein eigenes Verdienst, spricht Paulus auch von dieser Gerechtigkeit als der Gnadengabe, dem Gnadengeschenk. Und hierin ist Adam ein Bild Christi. Denn so wie allen, die zu Adam gehören, die Sünde Adams zugerechnet wird, so wird allen, die zu Christus gehören, Christi Gerechtigkeit zugerechnet. Und so sicher wie der Tod über alle Menschen kommt, die zu Adam gehören, so sicher haben alle, die zu Christus gehören, das ewige Leben. Aber auch wenn Adam ein Bild Christi ist, so ist er doch nur ein schwaches, geradezu erbärmliches Bild. Denn Christus ist unendlich viel mehr als Adam. Und die Gerechtigkeit Christi ist unendlich viel mehr als die Sünde Adams. Denn die Gerechtigkeit Christi überwindet die Sünde Adams bei weitem. Sie deckt die Sünde Adams nicht nur zu, sodass wir wieder am Punkt Null wären. Nein, sie kleidet uns in die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, mehr als Adam je hatte. Und sie deckt auch nicht nur die eine Sünde Adams zu, sondern alle Sünden von allen Gläubigen aus allen Zeiten. Und so besiegt sie die Tyrannei des Todes und führt die Glaubenden zur Herrschaft des Lebens. Und deshalb spricht Paulus von überreicher Gnade und vom Überfluss der Gnade. Egal wie groß die Sünde, egal wie viele der Sünden, die Gnade ist bei weitem größer. Das hatten wir alles bereits letztes Mal gesehen. Und nun kommt Paulus noch einmal auf die Bedeutung des Gesetzes zu sprechen. Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu. Paulus hat durch die letzten Kapitel hindurch überaus klar gemacht, dass es für die Rechtfertigung von uns Sündern ausschließlich auf den Glauben ankommt. Wenn du glaubst, dann bist du in Christus. Dann bist du gerechtfertigt, dann hast du das ewige Leben. Und wenn du nicht glaubst, bleibst du in Adam. Bleibst du unter der Herrschaft des Todes, gehst du in die ewige Verdammnis. Es kommt auf den Glauben an. Und auf den Glauben allein und nicht auf irgendwelche Gesetzeswerke. Paulus hatte das bereits geschrieben, zum Beispiel in Römer 3, Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Und weiter in Vers 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und das bestätigt Paulus nun noch einmal. Das Gesetz aber kam daneben hinzu. Das Gesetz kam nur daneben hinzu. Das heißt, es trägt zu unserer Rechtfertigung nichts bei. Es bleibt dabei, wir werden gerechtfertigt allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das Gesetz hat mit unserer Rechtfertigung nichts zu tun, es kam nur daneben hinzu. Aber wenn das Gesetz zu unserer Rechtfertigung nichts beiträgt, wieso kam es dann daneben hinzu? Wieso hat Gott es gegeben? Wieso haben sich die Juden bemüht, es zu tun? Was ist denn dann der Zweck des Gesetzes? Seht ihr, es fällt uns Menschen schwer zu akzeptieren, dass wir wirklich allein aus Gnaden durch Glauben gerettet werden. Und das sehen wir an jeder falschen Religion und an jeder falschen Art des Christentums. Überall versuchen die Menschen, doch eigene Werke einzufügen. Denn wir sind stolz. Wir wollen immer eigene Werke hinzutun. Wir wollen immer, dass es zumindest ein wenig unser Verdienst ist. Und dafür hat Gott doch das Gesetz gegeben, oder? Das ist doch der Zweck des Gesetzes, dass wir es tun und dass wir weniger sündigen und dadurch gerechter werden vor Gott, uns etwas verdienen vor Gott, oder? Paulus schreibt das genaue Gegenteil. Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu. Warum? Damit die Übertretung zunahm. Der Zweck des Gesetzes ist also nicht, dass wir das Gesetz halten und weniger sündigen, sondern im Gegenteil. Die Übertretung soll zunehmen durch das Gesetz. Was meint Paulus damit? Wie nimmt die Übertretung zu durch das Gesetz? Paulus hatte dazu schon etwas geschrieben. In Vers 13 und 14, da hieß es, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Sünde war schon immer da. Dafür braucht es das Gesetz nicht. Auch ohne das Gesetz waren die Menschen unter der Sünde und unter dem Tod, dem Lohn der Sünde. Aber sie sündigten nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams. Adam hatte nämlich ein ausdrückliches Gebot vom Herrn empfangen. Er konnte sich nicht damit entschuldigen. Er hätte nicht gewusst, dass er von dem Baum nicht essen dürfe. Nein, Gott hatte es ihm gesagt. Adam kannte das Gebot Gottes und er kannte auch die angedrohte Strafe und dennoch übertrat er bewusst dieses Gebot. Hätte Gott es nicht geboten, hätte Adam nicht gewusst, dass er von dem Baum nicht essen darf, dann wäre das nur ein Baum gewesen, wie die anderen auch. Hätte Gott nicht das Gesetz gegeben, hätten die Juden nicht gewusst, dass sie zum Beispiel bestimmte Tiere nicht essen dürfen. Oder sie hätten nicht gewusst, wie sie Gott im Tempel anbeten sollen. Oder wie Paulus dann schreibt in Römer 7, Vers 7, denn auch von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Als Gott das Gesetz durch Mose gab, da war klar, was Gott gebietet. Da war es aufgeschrieben, nachzulesen. Da war klar, was gut und recht ist und was Sünde ist. Niemand konnte sich mehr damit entschuldigen, er hätte nicht gewusst, was Gott gebietet. Und damit wurde die Sünde zur Übertretung, zum bewussten Verstoß gegen Gottes Gesetz. Denn wenn es kein Gesetz gibt, kann man auch kein Gesetz übertreten. Dann kann man auch immer Dinge tun, die falsch sind, die böse sind. Aber man kann kein Gesetz übertreten. Und wenn es kein Gesetz gibt, das man übertreten kann, dann kann einem auch die Sünde nicht als Übertretung zugerechnet werden, wie Paulus bereits geschrieben hatte in Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist doch keine Übertretung. Aber nun sorgt das Gesetz dafür, dass die Sünde als Übertretung zugerechnet wird. Und so nahm die Übertretung zu. Und dadurch nahm auch die Sünde zu. Sie wurde größer, weil man sich nun dem direkten Gebot Gottes widersetzte. Wie Paulus schreibt in Römer 7, Vers 13, dass die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebot. Und dadurch, dass wir nun bewusst Gebote Gottes übertreten, dadurch nahm auch die Schuld zu. Und nahm auch der Zorn Gottes zu. Wie wir gerade auch gelesen haben, dass das Gesetz Zorn bewirkt. Es ist wie mit einem Kind. Wenn euer 6 Monate altes Kind irgendetwas umwirft und es geht kaputt, dann werdet ihr darauf anders reagieren, als wenn euer 6 Jahre altes Kind etwas umwirft, obwohl er ihm gesagt hat, er darf es nicht umwerfen. Denn wer versteht, was das Gesetz ist, was das Gebot ist, und trotzdem verstößt er bewusst dagegen, der hat mehr Schuld. Den werden wir anders bestrafen. Da wird unser Zorn größer sein. Und genauso ist es bei Gott. Paulus hatte geschrieben in Römer 2, ab Vers 23, zu den Juden, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Und weiter ab Vers 26, wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden und das Unbeschnittensein von Natur, das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Wer das Gesetz kennt, der wird auch nach dem Gesetz gerichtet und sein Urteil wird schwerer sein. Denn er hatte Gottes Gebote aufgeschrieben in Buchstaben. Und dennoch übertritt er das Gesetz. Und dadurch verunehrt er Gott. Und Gottes Name wird gelästert. Die Sünde ist größer. Die Schuld ist größer. Und so ist auch der Zorn und das Gericht größer. Und noch Römer 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, die das Gesetz kennen. Wozu? Damit sie das Gesetz tun. Damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerecht werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist nicht gegeben, damit wir es halten und dadurch uns eine eigene Gerechtigkeit vor Gott erwerben. Das wäre an sich möglich. Wer das Gesetz hält, der wird leben. Aber das Gesetz kann das nicht leisten, weil wir alle gefallene Nachkommen Adams sind, weil wir alle unter der Herrschaft der Sünde sind, weil wir alle die völlig verderbte Natur unseres Vaters geerbt haben und das Gesetz weder halten können noch halten wollen. Sondern das Gesetz sorgt dafür, dass unser Mund verstopft wird und wir dem Gericht Gottes verfallen sind, weil wir nichts vorbringen können zu unserer Verteidigung. Nichts, was uns entschuldigen würde, denn wir wussten, dass wir Gottes Gesetz übertreten. Wir hatten unsere Sünde erkannt und taten sie trotzdem. Also nimmt durch das Gesetz die Sünde zu. Denn wir übertreten nun bewusst Gottes aufgeschriebenes Gesetz und erkennen sehr wohl, was wir da tun. Und so ändert sich also die Qualität unserer Sünde. Ändert sich der Unrechtsgehalt unserer Sünde. Sie wird zur bewussten Übertretung. Das ist das, was Paulus hier vorrangig meint. Aber es gibt noch eine andere Weise, auf die das Gesetz bewirkt, dass die Sünde zunimmt. Das Gesetz ändert nicht nur den Unrechtsgehalt der Sünde, sondern es sorgt auch tatsächlich dafür, dass wir mehr sündigen. Es ändert nicht nur die Qualität der Sünde, sondern auch ihre Quantität. Paulus schreibt davon dann später in Kapitel 7. Und ich möchte Paulus nicht zu sehr vorgreifen, aber ich möchte doch diesen Aspekt zumindest kurz aufzeigen. Paulus schreibt in Römer 7, ab Vers 5, dass die Leidenschaften der Sünden durch das Gesetz erregt werden. Und weiter in Vers 8, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Weiter Vers 9, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Und Vers 11, denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Paulus schreibt also, dass wir Dinge, von denen wir wissen, dass Gott sie verboten hat, von denen wir wissen, dass sie Sünde sind, ja, dass wir diese Dinge erst recht tun wollen. So böse, So verdorben sind wir in Adam. So sehr reizt uns das Verbotene. Denn wir lassen uns von niemandem etwas verbieten, auch nicht von Gott selbst. Und wenn uns Gott etwas verbietet, dann reizt es uns, ihm zu widerstehen. Es ist wie in Eden. Hätte Gott nicht das Gebot gegeben, von dem einen Baum nicht zu essen, Adam und Eva hätten wohl kein besonderes Interesse an diesem Baum gehabt. Es wäre ein Baum. Aber weil die Frucht verboten war, wurde sie plötzlich für Eva so interessant, so gut anzusehen. Und sie wurde anziehend und die Leidenschaft der Sünde wurde in ihr erregt und die Schlange konnte sie verführen und ihr den Gedanken einpflanzen. Warum hat Gott dieses Gebot gegeben? Will er uns vielleicht etwas Gutes vorenthalten? Was wird wohl geschehen, wenn ich doch von dem Baum esse? Und so reizt uns das Gebot, so reizt uns das Gesetz, es zu übertreten und zu sündigen. Auch das können wir bei Kindern sehen, auch bei uns selbst. Wenn wir sagen, dass irgendwas verboten ist, dann können wir sicher sein, dass die Kinder versuchen werden, es zu tun, dass sie ein besonderes Interesse daran haben. Wenn ihr einem Kind sagt, in diesen Schrank darfst du nicht schauen, dann können wir uns sicher sein, dass sie versuchen werden, in diesen Schrank zu schauen, weil jetzt ist es interessant geworden. Und auch so bewirkt das Gesetz also, dass die Sünde zunimmt, dass wir mehr sündigen, weil das Gebot Gottes uns reizt, es zu übertreten. Das Gesetz sorgt also dafür, dass die Sünde zunimmt, sowohl qualitativ, weil sie zur bewussten Übertretung wird, als auch quantitativ, weil sie mehr wird, erregt durch das Gesetz. Und so sorgt das Gesetz dafür, dass wir noch schuldiger werden und uns selbst noch mehr Zorn aufhäufen für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Ist das also der Zweck des Gesetzes? Soll es uns nur noch mehr verdammen? Hat Gott das Gesetz gegeben, damit wir umso schuldiger werden und umso mehr dem Todesurteil und der Verdammnis verfallen sind? Oder gibt es vielleicht noch einen weiteren Zweck? Paulus schreibt weiter, in Vers 20 am Ende, wo aber die Sünde zugenommen hat, also wo das Gesetz seinen Zweck erreicht hat und die Sünde mehr wird, zunimmt, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Darum geht es Gott. Je mehr unsere Übertretung zunimmt, je mehr unsere Sünde zunimmt durch das Gesetz, je größer unsere Schuld wird, desto überreicher wird die Gnade Gottes. Paulus hatte schon geschrieben, dass die Gnade Gottes im Überfluss vorhanden ist, dass sie größer ist als alle Sünden. Je größer die Sünden sind, desto überreicher wird Gottes Gnade, um sie alle zu bedecken. Und deshalb hat Gott das Gesetz hinzugefügt, nicht damit die Übertretung abnimmt und wir weniger sündigen und weniger schuldig werden und weniger Gnade brauchen, sondern damit die Übertretung zunimmt, dass wir mehr sündigen und wir schuldiger werden und dass wir mehr Gnade Gottes brauchen. Denn es gefällt Gott, gnädig zu sein. Es gefällt ihm, überreiche Gnade im Überfluss zu schenken uns elenden Sündern. Denn Gott ist geehrt und gerühmt, wenn er zeigen kann, wie überreich und übermächtig seine Gnade ist. So wie er zu Mose rief, in 2. Mose 34, Vers 6, wo er von sich selbst sagte, wo Gott sich selbst vorstellt und ruft, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. So ist Gott. Reich an Gnade und so will er sich auch den Seinen zeigen. Sie sollen erkennen, dass er der gnädige Gott ist, der reich ist, der überreich ist an Gnade, der überfließt von Gnade. Sie sollen ihn preisen, dass seine Gnade mächtiger ist als jede Sünde und als der Tod selbst. Calvin schreibt, nachdem die Sünde die Menschen im Abgrunde festgehalten, hat die Gnade Hilfe gebracht. Die Größe der Gnade tritt in ein umso helleres Licht, weil sie die überströmende Sünde so reichlich überflutet, dass sie die böse Flut nicht bloß bedeckt, sondern gänzlich verzehrt. Es gibt einen gewaltigen Strom von Sünde. Und über diesen gewaltigen Strom gießt Gott eine noch viel größere Flut von Gnade aus, sodass die Sünde völlig verzehrt wird. Gott will gerühmt sein für seine überreiche, überfließende, überflutende Gnade, die alle Sünden gänzlich verzehrt. Seht ihr, es geht in erster Linie nicht um uns, dass wir das Gesetz halten und uns damit etwas verdienen und uns selbst rühmen könnten. Es geht immer zuerst um Gott, dass er Ehre bekommt. Wenn sich einer rühmt, dass er sich rühme des Herrn. Und wenn wir das erkennen, dass unsere Sünden nur noch zunehmen durch das Gesetz, dass sie überhand nehmen, dass sie uns zu überwältigen drohen, dann soll uns das zu Gott treiben. Dann soll uns das in die Arme unseres Erlösers treiben, dessen Gnade gegen alle unsere Sünden überreich ist und den Berg unserer Sünden, den wir aufhäufen, einfach überflutet und wegspült. Paulus schreibt das zum Beispiel in Galater 3, Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Derselbe Gedanke. Das Gesetz wurde hinzugefügt, damit die Übertretung zunimmt. Und dann heißt es weiter, Vers 24, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Wenn wir durch das Gesetz unsere Übertretungen erkennen, wenn wir erkennen, wie unsere Übertretung nur noch zunimmt, dann soll das dazu führen, dass wir dahin erzogen werden, dass wir lernen, dass wir nicht durch unsere Werke gerecht werden können, sondern dass wir einen Retter brauchen. Christus, der uns rechtfertigt, nicht aus unseren Gesetzeswerken, sondern allein aus Glauben. Keiner drückt es so kraftvoll aus wie Martin Luther. Dass man des Gesetzes auf solche Weise eigentlich und vornehmlich zu gebrauchen wisse, ist überaus nützlich und hoch vonnöten. Denn einer, der nicht offen ein Mörder, Ehebrecher oder Dieb ist, sondern hält sich vor der Welt für einen frommen Mann, der wird einen Eid darauf schwören, er sei durchaus gerecht und fromm. Denn er ist vom Teufel verblendet und besessen, dass er seine Sünde, Elend und Jammer nicht sieht und fühlt. Darum träumt er solche Gedanken, als wäre er fromm und gerecht und überhebt sich seiner guten Werke und Verdienste. Einen solchen Heuchler und stolzen Heiligen kann Gott, unser Herr, freilich durch keine andere Kunst weichmachen und demütigen, dass er sein Elend und Verdammnis erkenne, denn durch das Gesetz. Denn dasselbe ist die rechte Keule oder Hammer, der rechte höllische Donner und die Art göttlichen Zornes, die dreinschmeißt, zu Boden schlägt und zerschmettert die verstockten und verhärteten Heuchler. Wir sollen also erkennen, dass selbst wenn man uns ein Gesetz gibt, ein gutes und gerechtes Gesetz von Gott, dass wir es keinesfalls halten, sondern nur noch umso mehr übertreten, dass unsere Schuld nur noch größer wird. Und es soll uns dazu treiben, dass unser Stolz zerschlagen wird, dass wir erkennen, wie elend und verdorben und verdammt wir sind und dass wir zu Christus laufen, dem Einzigen, der uns retten kann, aus Glauben. Aber der Zweck des Gesetzes setzt sich noch weiter fort. Durch das Gesetz soll die Übertretung zunehmen, damit die Gnade überreich wird. Und wozu führt das dann? Vers 21, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade soll herrschen. Bisher herrschte die Sünde im Tod. Die Sünde Adams war zu allen Menschen durchgedrungen und mit ihr der Lohn der Sünde, der Tod. Seit Adam herrschte der Tod über alle Menschen als sichtbarer, unleugbarer Beweis dafür, dass sie alle Sünder sind, gefallen in Adam. Und die Sünde und der Tod, sie waren mächtig. Wir waren alle unter ihrer Herrschaft. Wir waren alle ihre Sklaven. Niemand konnte sie besiegen, niemand konnte ihnen widerstehen, niemand konnte ihnen entkommen. Ihre Herrschaft war unangefochten durch alle Generationen hindurch seit Adam. Aber dann kam etwas Größeres, Mächtigeres, das die Sünde und den Tod besiegte und ihre Herrschaft beendete, nämlich die überreiche Gnade Gottes in Jesus Christus. Und so, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, Vergangenheitsform, geherrscht hat, die Herrschaft ist vorbei. So wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so herrscht nun die Gnade für alle, die nicht mehr in Adam, sondern in Christus sind, weil sie des Glaubens an Christus sind. Ist das nicht eine herrliche Wahrheit? Bruder, bist du frei von der Herrschaft der Sünde und des Todes? Herrscht nun die Gnade Gottes, die mächtiger ist als alle deine Sünden. Was ist das für eine gute Botschaft, für ein herrliches Evangelium? Freust du dich über diese Wahrheit? Rühmst du dich der überreichen Gnade Gottes? Nun herrscht die überreiche Gnade. Und wie herrscht sie? Paulus schreibt, durch Gerechtigkeit. Seht ihr, Gott ist ein gerechter Richter. Wie wird er sonst die Welt richten, hatte Paulus geschrieben. Gottes Gericht ist gerecht. Er ist unbestechlich und vergilt jedem nach seinen Werken. Auch das hatte Paulus in den ersten Kapiteln schon ausführlich dargelegt. Und weil Gott ein gerechter Richter ist, kann er nicht einfach einen Sünder ungestraft lassen. Er kann unsere Werke nicht einfach übersehen. Er muss uns richten nach unseren Werken. Und das bedeutet Zorn und Strafe und Verdammnis. So wie es heißt im Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wer sündigt, verdient Strafe. Der verdient den gerechten Zorn Gottes. Der verdient den Tod und die Verdammnis. Und Gott ist ein gerechter Richter und er wird ihm das geben, was er verdient. Gott kann einen Sünder nicht einfach so laufen lassen. Dann wäre Gott ein ungerechter Richter. Dann würde er sein eigenes Gesetz brechen, wenn er nicht strafen würde gemäß dem Gesetz. Nein, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Die Gnade kann nicht herrschen durch Ungerechtigkeit. Gott kann uns nicht einfach so gnädig sein. Nein, die Gnade muss herrschen durch Gerechtigkeit, nämlich durch die Gnadengabe der Gerechtigkeit Gottes, die uns Christus erworben hat, durch sein vollkommenes Leben und sein sühnendes Sterben und die allen zugerechnet wird, die des Glaubens an Christus sind. So kann Gott uns gnädig sein, durch die Gerechtigkeit seines Sohnes. Durch den Gehorsam Christi werden wir nun alle in die Stellung von Gerechten versetzt und stehen nun unsträflich vor Gottes Gericht, weil Christus unsere Schuld weggenommen hat und uns gekleidet hat in seine Gerechtigkeit. Und nun ist Gott gerecht, wenn er uns nicht mehr straft. Denn wir sind vor ihm Gerechte in seinem Sohn. Die Gnade herrscht also durch Gerechtigkeit. Und, wie es weiter heißt, sie herrscht zu ewigem Leben. Die Sünde hat geherrscht im Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle Menschen, die in Adam sind, müssen sterben. leiblich und geistlich, zeitlich und ewiglich. Aber die Gnade herrscht zum Leben, und zwar zum ewigen Leben. So gewiss, wie alle, die in Adam sind, sterben müssen und in die Verdammnis gehen, in den zweiten Tod, so gewiss werden alle, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, ewig leben. Und wir werden nicht nur ewig leben, sondern wir werden im Leben herrschen, wie Paulus gesagt hatte in Vers 17. Welch ein Unterschied. Wir waren unter der Sünde und dem Tod und der Verdammnis. Und nun sind wir gerecht und im Leben und herrschen mit Christus. Ist das nicht eine gute Botschaft? Haben wir nicht Grund, uns zu freuen? Und dies alles ist nur möglich, wie Paulus am Ende schreibt von Vers 21, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie oft hebt Paulus dieses eine hervor? Alles durch Jesus Christus, unseren Herrn. Immer und immer und immer wieder schreibt er das. Die überreiche, überfließende Gnade, die wir empfangen, die Gerechtigkeit, die wir empfangen, die Rettung von Tod und Sünde und Zorn und Verdammnis, die Herrschaft im ewigen Leben, alles durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und was hat es ihn gekostet, uns diese Gnadengaben zu schenken? Um unsere Sünde zu besiegen, musste er, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht werden, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Um den Tod zu besiegen, musste er selbst den Tod sterben am Kreuz. Und wie mächtig hat er den Tod besiegt, wie hat er ihn verschlungen in Sieg, als er von den Toten auferstand am dritten Tag. Ihm verdanken wir alles. Er ist unser Ein und Alles. Ohne ihn und sein vollbrachtes Werk in seinem Leben und Sterben und Auferstehen müssten wir alle für ewig in Adam bleiben und in Adam ewiglich als Sklaven der Sünde und Sklaven des Todes in die Verdammnis gehen. Aber durch ihn haben wir die Rettung. Er macht uns frei von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Durch seine Gerechtigkeit haben wir die Rechtfertigung des Lebens. Durch seinen Gehorsam sind wir Gerechte vor Gott. Und dies alles allein, allein aus Gnade, aus überreicher, überfließender Gnade. Und so bleibt am Ende dieser Predigt die Frage, die ich schon letztes Mal gestellt habe. Bist du in Christus? Gehörst du zu ihm? Ist er dein Haupt? Bist du gerechtfertigt worden aus Glauben an ihn und sein Blut? Hast du Frieden mit Gott durch ihn? Stehst du in dieser Gnade durch ihn? Oder bist du noch in Adam? Bist du noch unter der Herrschaft der Sünde? Bist du noch im Tod? Bist du noch auf dem breiten Weg in die Verdammnis? Wenn Gott jetzt in diesem Moment auf dich schaut, was sieht er dann? Sieht er Adam? Oder sieht er seinen geliebten Sohn? Sieht er dich gekleidet in Sünde? Oder sieht er dich gekleidet in Gottes Gerechtigkeit? Weil seine überreiche, überfließende Gnade alle deine Sünden hinweggeschwemmt hat, weil du glaubst an seinen Sohn. Alles, was du dafür tun musst, um aus dem Tod ins Leben zu gehen, ist zu glauben an den einen Menschen, Jesus Christus, der gepriesen sei, unser Retter, unser König, unser Herr. und uns allen, die wir gerechtfertigt worden sind, aus Glauben. Lasst uns niemals aufhören, die überreiche, überfließende Gnade Gottes zu preisen, die mächtiger ist als alle unsere Sünden und Übertretungen, die mächtiger ist selbst als der Tod und die Gott uns schenkt in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, unseres Herrn, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen.